Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Ich freue mich sehr, heute euch eine weitere Episode aus diesem Special Homöopathie-Kongress Schweiz zu zeigen. Wir haben ja einige Sachen, die jetzt außerordentlich laufen und ich weiß, das sind dann relativ viele Uploads, aber ihr könnt es ja dann nach und nach hören. Und hier ist eine weitere Sache, dank der guten Kaira Arcangeli, die mich gefilmt hat am Homöopathie-Kongress Schweiz mit meinem Vortrag. Kommen wir in den Genuss, den nochmal zu hören. Auf YouTube ist der auch mit Bild zu sehen. Halt mit der Handykamera, also jetzt auch nicht mehr der Augenschmaus, aber ne, ist halt gar nichts. Wer es also lieber in live anschaut mit Bild und Gesten, der kann sich dann im YouTube das anschauen. Vielleicht ist es nicht ganz parallel hochgeladen, aber es kommt dann in ein paar Tagen. Und ansonsten könnt ihr hier der Audio auf Ausschnitt von mir am Homöopathie-Kongress hören. Mit euch dabei sehr viel Spaß und ja, bis bald. Tschüss.
Meine Passion ist eigentlich die Begleitung von Menschen, ne, als Homöopath. Und das habe ich ausgeweitet auf viele Bereiche in der Homöopathie. Deshalb möchte ich kurz, nicht zum Angeben, aber ein bisschen sagen, was ich alles mache, damit ihr versteht, aus wie vielen Bereichen ich eigentlich die Rückmeldung zu mir komme und was das, was ich heute erzähle, das hat wirklich Fundament. Das ist über die letzten Jahre gewachsen. Eine große Quelle von Informationen, was eigentlich uns Homöopathen so umtreibt, ist, dass ich seit 2009 Weiterbildung mache für Laien und für Profis, für Studenten. Das ist auch schon eine ganz schön lange Zeit, dass ich das mache. Ich muss kurz rechnen. Und inzwischen bin ich an zwei Schulen Dozent und wo ich noch mehr von den Nöten und Bedürfnissen erfahren habe, ist in meiner Aufgabe als Mentor. Wir haben in der Schweiz die tolle Errungenschaft dieser eidgenössischen Prüfung erlangt und in dem Bereich gibt es ein Modul M7 und in dem bin ich Mentor. Also ich begleite unsere jungen Kollegen auf dem Weg in die, über die Prüfung hinaus in die richtige Selbstständigkeit. Also auch da bin ich sehr nah dran an dem, was wir wirklich brauchen. Und ich habe gedacht, ich rede heute auch über das, was ich mitbekommen habe im Podcast. Weil ich habe gedacht, das Thema ist Gemeinsamkeiten und Perspektiven. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich hervorragend, weil ich da auch persönliche Erfahrungen mit einbringen kann. Ich stelle kurz den Podcast vor, für den Sie nicht kennen, weil das ein interessanter Aspekt ist, der mir aufgefallen ist, eigentlich erst, als ich den Vortrag vorbereitet habe, dass ich nämlich diese verschiedenen Bereiche abdecke. Und zwar gibt es zwei Formate. Das erste Format im Podcast ist das Interviewformat, wo eigentlich Leute zu mir kommen, wo ich Fan von bin und gerne hätte, dass die reden. Zum Beispiel der Miguel Gorti, wir haben gestern gesprochen, er wird in den Podcast kommen. Und noch andere, die hier sind, Kaira, die als nächstes reden wird, war eine der ersten, die im Podcast dabei ist. Das heißt, ich habe darüber eigentlich die große Szene der Homöopathie kennengelernt und andere Leute erzählen mir, was sie so für die Homöopathie verstehen und da habe ich extrem viel von gelernt. Ihr müsst euch überlegen, ich habe 2019 den Podcast gegründet, den ersten deutschsprachigen Podcast Homöopathie, die regelmäßig erscheint, weil ich gerne einen hören wollte. So, jetzt hat mich genervt, ich habe super Podcasts gehört von Laura Marlina Seiler, ich habe tolle Podcasts gehört über Medizin, ich habe super Podcasts gehört über Coaching und Sprechen und habe gedacht, warum gibt es eigentlich keinen Homöopathie-Podcast, wo ich während dem Fitness eigentlich mir ein paar Arzneimittel reinziehen kann. Und dann bin ich rumgelaufen, habe ein paar Leute gefragt, unter anderem meinen damaligen Chef, hey, mach doch einen Podcast, es gibt keinen, es wäre noch gut, wir wären der Erste. Und alle wollten nicht und dann habe ich gedacht, ja gut, dann mache ich es eben andersrum. Dann mache ich einen Podcast und lade die Leute ein, dann kann ich ihnen auch zuhören. Und das Interessante ist, so nach einem halben Jahr, ehrlich gesagt, man hat alles vergessen. Also auch, was wir geredet haben und so, ich weiß nichts mehr davon. Das heißt, ich kann auch super nach einem halben Jahr meine eigenen Folgen wieder hören und denke, ach, sehr interessant, ja, da hat er eigentlich noch recht. Das zweite Format ist mit der Zeit entstanden, das ist die Leseecke für die homöopathische Leseecke. Und dort lese ich zufällig aus Büchern. Also ich schlage irgendwo ein Buch auf, lese daraus vor und entdecke dadurch Neues. Manchmal kommentiere ich das, manchmal lerne ich was Neues. Das heißt, ich habe jetzt gemerkt, nach den 5 Jahren, dass das mache, der Podcast hat extrem mein Weltbild erweitert. Also dieses über den Tellerrand hinausschauen. Das ist ja für uns Homöopathen in der täglichen Praxis zu erleben, wenn wir mit den Patienten sind. Wir lernen ja so viel Neues. Und über die Interviews habe ich so viel Neues gelernt und über die Leseecke in Bücher geguckt, wo ich vielleicht normalerweise nicht mehr wieder reingeschaut habe. Am liebsten schaue ich auch in unser Buch, Reise in der Krankheit von Dr. Hughes, lese da drin und denke, ja, ich habe es ja x-mal schon gelesen, aber das habe ich noch nie gelesen. Das ist mir völlig neu. Ne? Und so habe ich eigentlich über die Zeit das vertieft. Und das ist, was der Podcast nachher auch abbildet, ist eigentlich diese individuelle Begegnung mit der Homöopathie-Szene. So. Das erstmal so zum positiven Teil. Ich möchte aber jetzt auch ein bisschen auf das eingehen, ein bisschen provokativer heute den Vortrag auch gestalten, weil wir haben es ja gestern schön gehört, wie schön gemeinsam vernetzt wir sind, wie gut dort auch die Zusammenarbeit untereinander klappt über den großen Verbänden. Aber mein erster Eintritt in die große Welt der Homöopathie war ehrlich gesagt recht schockierend. Ich werde jetzt keinen Gossip erzählen und irgendwelche Geschichten und Namen nennen, wer da was wie wo gemacht hat. Aber ihr müsst euch vorstellen, ich habe die ersten drei Folgen ausgestrahlt und ich habe eine Welle von Kritik bekommen, könnt ihr euch wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Und vielleicht denkt ihr, ja, Frau Grams ist dann gekommen und all die anderen komischen Leute von den Kritikern. Nein, die größten Widerstand und die größte Kritik kann ich auch aus den eigenen Reihen bekommen. Das war immens, was ich für E-Mails bekommen habe am Anfang. Und das war für so einen jungen Mann, der ja relativ naiv eigentlich in das reingestartet ist, war das ein ganz schön heftiger Weg. Also ich musste wirklich viel Selbstvertrauen aufbauen und auch mal die Ideale hochhalten, dass ich Homöopathie so gelernt habe, dass jeder in seiner Individualität in Ordnung ist, wie er ist. Und ich wusste bis dato gar nicht, dass es richtige Arten gibt, Homöopathie zu machen. Ich habe immer meine Homöopathie gemacht und fand die recht erfolgreich und war recht zufrieden in der Praxis. Die Patienten waren zufrieden. Also ich wusste gar nicht, dass ich schlechte Homöopathie mache, dass ich falsche Homöopathie mache, dass ich das dann noch schlecht erkläre und dass ich eigentlich am besten möglichst schnell wieder aus der Öffentlichkeit verschwinden soll. Und das relativ heftig von außen und auch von Leuten, die mir eigentlich bis dahin wichtig waren. Ich bin aber meinem Ideal treu geblieben. Ich habe gesagt, in der Praxis darf auch jeder kommen. Da sage ich auch nicht, oh ja, also Sie sind jemand, wo ich weiß nicht, was fremdgegangen ist. Sorry, suchen Sie sich einen anderen Homöopathen. So habe ich auch gedacht, na, bei mir darf auch jeder seine Art der Homöopathie machen, wie er sie halt macht. Ne? Und ich bin nicht dazu da, das hier zu kritisieren, sondern ich war wirklich in dieser Haltung, in der ich heute noch bin, ich lerne jetzt etwas. Und das ist ja interessant, da sitzt eine meiner großartigen Lehrerin, Frau Keller, hinten dran, die auch schon mehrmals im Podcast war. Wenn sie dann kommt und mir das erzählt, obwohl ich ihr schon seit 12 Jahren zuhöre, denke ich, ah ja, hat sie recht. Das ist doch fantastisch. Mit dieser inneren Haltung darf auch jeder bei mir sein. Und wer mal so ein paar Interviews gehört hat im Podcast, merkt, es hat immer diese Dynamik, dass der Speaker am Anfang so ein bisschen angespannt ist und so nach 5 Minuten merkt er, ah, hier darf ich einfach ich sein. Und das, deshalb möchte ich heute so ein bisschen darauf eingehen, was uns eigentlich verbindet und was uns trennt und was wir als Homöopathen benötigen, weil das ist das, was ich tagtäglich tatsächlich mache und ich hoffe, dass euch das interessiert, aus dem so ein bisschen zu erzählen. Ist jetzt weniger episch, als was der Stefan Baumgartner gestern erzählt hatte, aber auch wichtig, weil das ist das, was uns im Einzelnen betrifft. Zumindest ist das so. Für mich. An der Stelle, letzte Vorrede, möchte ich nochmal meinen großen Dank aussprechen, weil nach dieser relativ dunklen Zeit der Ablehnung und fehlender Unterstützung für den Podcast kam die Omida auf den Parkett und hat mich wahnsinnig unterstützt. Nicht nur, dass sie ein Hauptsponsor sind, und zwar ein ziemlich großzügiger, und wirklich ermöglichen, dass ich das nebenberuflich 2x die Woche machen kann, ohne dass ich da finanzielle Ausfälle habe mit, das ist Wahnsinn. Sondern sie sind auch noch tolle Sparringspartner. Ich habe sogar 2 Sparringspartner, die ich jederzeit anrufen kann, fragen kann, du, wie soll ich das machen? Der Markus Lascher und der Benno Blum, die sich wirklich viel engagieren für den Podcast. Und sie hätten ja nichts davon, ehrlich gesagt. Direkt. Ne? Es ist ja nicht, dass ich jetzt Werbung mache und jemand kauft dann ihre Produkte. Sondern das ist reine, wie hier auch dieser Kongress, eine Leistung und Dienstleistung an der Homöopathie. Und wenn ihr erlaubt, würde ich gerne einmal um einen Applaus bitten für das. Wie toll gewesen. Und ehrlich gesagt ziehe ich immer noch davon. Diese Begeisterung, wie die beiden Männer da in meinen Podcast eingestiegen sind und das als Erste wirklich so von außen, außer SRI natürlich, die von Anfang an dahinter standen, die mich von Anfang an mit auf die Homepage genommen haben, war Omi da die, die gesagt haben, so, jetzt legen wir richtig los. Jetzt kriegen wir 1000 Abonnenten auf YouTube. Inzwischen sind es 1600. Also wir wachsen jetzt und machen dafür, dass es läuft. Was habe ich in dem Podcast gelernt? Ich habe im Podcast gelernt, dass wir uns auf keine einzige Grundlage einigen können. Also ich habe noch kein Interview geführt, wo nicht irgendjemand wieder irgendwas in Frage gestellt hat, was ich so gelernt habe, was die Grundprinzipien der Homöopathie sind, außer eins, und das fand ich sehr schön. Und wenn ich gestern noch Zeit gehabt hätte, hätte ich das den Stefan Baumgartner gerne gefragt, nämlich was mir so ein bisschen untergegangen ist, ist die Lebenskraft. Ich habe gemerkt, kein Interview, ich habe nochmal ein paar so wieder durchgehört, wo wir uns alle einig sind als Homöopathen, ist eigentlich dieses Menschenbild mit der Selbstheilungskraft und dem Lebenskraftprinzip. Da sind wir uns einig. Und der Rest, sorry, sind wir uns überhaupt nicht einig. Ne? Ich habe gedacht, ja, Individualität, das ist ein Grundprinzip als Homöopathen, können wir uns doch einigen? No, ne? Und ich will das gar nicht kritisch nachstellen, sondern es gibt genug Leute, die organotrop arbeiten. Ist auch nicht schlecht. Aber ich habe gedacht am Anfang, das ist ja keine richtige Homöopathie. Bis ich dann im Interview mehrere hatte, die mir erklärt haben, wie das funktioniert. Ne? Und ich inzwischen verstehe, ja, es ist einfach ein anderer Ansatz, die Lebenskraft zu stimulieren. Dann habe ich gedacht, Ähnlichkeitsgesetz, das muss es doch sein, oder? Da müssen wir uns doch einig sein. Das ist ja ein Grundthema, Simili-Prinzip. Ne? Und dort haben wir Standardverschreibungen, bewährte Indikationen, dort haben wir Komplexmittel, die sind überhaupt nicht nach dem Ähnlichkeitsgesetz ausgesucht. Wo ich zwischendurch auch gedacht habe, da breche ich mir einen ab, ne, und analysiere den Fall eine halbe Stunde, dann repetitorisiere ich noch und andere sagen, ja, weißt du was, bei Husten, ich fange immer mit Squila Maritima an und wenn das nicht wirkt, gucke ich ihn weiter. Das ist ja nicht ähnlich, aber funktioniert natürlich auch. Diese bewährten Indikationen kennen wir alle und wir haben es gestern schön gehört, bei den Tieren, ne, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich betreue 200 Kühe und ich bräuchte für jede Kuh eine Stunde Fallaufnahme, eine halbe Stunde Analyse und eine Viertelstunde Repetitorisation. Ne, denn da sind sie Bauern auch. Ja, danke für deine 300-Franken-Rechnung. Au revoir. Ne? Also die Homöopathie muss ich ja dann auch, das hat mir Frau Jus gesagt in meinen ganz jungen Jahren, mit 20 hat sie gesagt, die therapeutische Realität unterscheidet sich von dem echten Leben manchmal deutlich. Also deshalb meine ich das nicht negativ, aber wir müssen uns bewusst werden, dass wir uns nicht einig sind und ihr werdet noch merken, worauf das hinausläuft. Auch diese, selbst die Globuli-Einnahme ist ja nicht komplett, dass wir das durchziehen. Manche arbeiten mit Symbolen, manche halten die Mittel nur und dann geht es ein bisschen, was Frau Jus gestern gesagt hat, zur Arzneimittelprüfung, wo manche nur noch Bücher schreiben darüber, dass sie die Arzneimittel im Kopfkissen hatten und dann geträumt hätten und das sind die Materia Medica geschrieben hätten. Auch da ist nichts, dass ich das jetzt bewerten möchte. Aber da sind wir nicht einig. Und das wollte ich darauf hinauskommen. Das habe ich bei all meinen Interviews gelernt. Auch weil die Leute sich eben so wohl gefühlt haben bei mir, dass sie wirklich vom Herzen gesprochen haben. Und die hätten ja Erfolg. Das heißt, ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht. Und das ist eine Folge, die ich vor 3 Jahren aufgenommen habe. Was uns trennt. Das hat sich inzwischen natürlich weiter entwickelt und da möchte ich gar nicht zu ins Detail gehen, weil ich habe schon ein bisschen gezeigt, worauf das hinausläuft. Was mir so ein bisschen aufgekommen ist, ganz am Anfang des Podcasts, ist, dass wir eigentlich viele Leute haben, die so in diesem harmonischen Geist der Fußnote sind, nämlich dieses drunter noch zu schreiben, was alles nicht gut ist und was alles nicht stimmt. Ne? Ihr kennt bei Hahnemann diese Fußnote unten, wo der mal ordentlich abzieht. Die Schulmedizin ist scheiße und das ist scheiße und das ist scheiße. Ne? Ja, ich kenne also viele Kollegen, die zum Beispiel zu mir gesagt haben, ja, ich würde schon einen Podcast kommen, aber du hast den interviewt, komme ich nicht. Das ist nicht da, wo ich gleichzeitig mit dem einen Auftritt haben will. Ne? Oder auch zu im Vorfeld von so Webinaren oder Kongressen, immer, wer kommt denn noch? Na, da komme ich nicht. Der macht ja gar keinen richtigen Homöopathie. Also dieser trennende Geist, der ist sehr stark. Ich habe das Gefühl allerdings in den 5 Jahren, es hat doch die nachgelassen. Also mein Gefühl ist, dass das gar nicht mehr so ist wie 2019, vielleicht auch durch Covid. Haben wir uns wieder ein bisschen mehr diese kleinen Kriege aufgehört und uns mehr wieder zusammengemacht. Aber ich habe noch einen positiven Grund, warum ich glaube, dass wir so getrennt sind. Ich bin gespannt, was ihr zu den Theorien haltet. Und zwar glaube ich, dass wir im Gehirn als Homöopathen, je länger wir arbeiten, sind wir mit Individualitäten beschäftigt. Das heißt, wir haben den Blick geschult auf das, was uns unterscheidet. Wir haben den Blick geschult auf das, was uns einzigartig macht, das, was uns besonders macht. Und das ist ja ein trennender Blick, ehrlich gesagt. Das ist gar nicht negativ, ich meine es wirklich positiv. Weil das ist, wenn jetzt ein Patient zu mir kommt, was ich entdecken will, seine Einzigartigkeit. Und das ist das, was ich wieder im Interview entdeckt habe, die Einzigartigkeit von meinen Rednern und die dazu passende Homöopathieart, die auch zu ihnen passt. Ich meine, man hat ja gestern, wer den Herr Gorti gesehen hat, gesehen, er lebt das ja, was er macht. Wie soll ich jetzt sagen, ja, ich verstehe nichts davon, also ist das Mumpitz. Er lebt das ja, es passt zu ihm. so haben ich auch die Theorie, dass dieses Trennen da auch daher kommt, und ich möchte gleich mal einen zweiten Punkt geben, warum ich glaube, dass das eben so passiert bei uns, dass wir auch so getrennt sind, weil wir diese Einzigartigkeit auch natürlich enorm hoch bewerten. Und wenn wir selber Patienten sind oder selber auch als Homöopath, das will ich auch leben, dann fühlen wir uns ja auch als sehr einzigartig. In der SWI würden wir das Psora nennen, dass man sich selber auch sehr cool findet in dem. Und das wird unterstützt. Ich erzähle euch das jetzt so von mir, dass ich nicht über jemand anders weste, weil ich bin da gar nicht ausgenommen von. Ich hatte die Phase im Podcast, dritte, vierte Jahr, wo dann angefangen haben, Patienten zu fragen, du weißt, ich habe deinen Podcast gehört, kann ich nicht zu dir als Patient kommen? Mein Homöopath kommt nicht weiter. Am Anfang habe ich die alle abgeblockt, weil ich wollte auch nicht, dass der Podcast irgendwie so eine Abwerbeplattform wird. Aber irgendwann war es so, weil mein Homöopath hat gesagt, er kommt nicht weiter, ich gehe zu einem anderen, kann ich jetzt zu dir. Der okay kommt. Ne? Da habe ich einen Fall, den möchte ich nur kurz erzählen. Die Frau ist seit sehr vielen Jahren im Burnout. Sie hat inzwischen Gelenkschmerzen, sie ist über 70. Sie hat Panikattacken, sie hat diagnostizierte Burnout seit 10 Jahren. Sie ist hochsensibel seit der Kindheit, kann sich nicht abgrenzen, also lauter so Beschwerden. Und dann habe ich mir den Fall angeguckt. Ich habe dann netterweise von den Kollegen alle seine Mittel bekommen, die er verschrieben hat. Und habe gesehen, sie hat Phosphor bekommen, sie hat Calciumsin bekommen, sie hat gute Verschreibungen bekommen, wo ich dann dachte, was soll ich jetzt da machen? Also, das ist alles fantastisch verschrieben. So habe ich etwas gemacht, was wir an der SLI sehr stark machen, nämlich diese auslöserorientierte. Ich habe mal gefragt, ja, womit hat es denn überhaupt alles angefangen? Und der Anfang von ihr war, dass sie diese Probleme hatte, seit ein Geschwisterkind geboren und kurz danach wieder gestorben ist. Da hat Mama gesagt, da hast du dich so verändert. Seither kam man mit dir, bist du so empfindlich geworden. Das heißt, sie ist jetzt 69 Jahre in diesem Schock als Folge von diesem toten Kind. Und dann habe ich gefragt, ja, was hatte der Homöopath mit ihnen darüber gesprochen? Nö, er hat nie gefragt, woher das kommt. So, und jetzt habe ich ja mein eigenes Weltbild, oder? Jetzt könnte ich mich hinstellen und denken, was macht der denn für Homöopathie? Wie kann denn das sein, dass er nicht nach der Ursache forscht? Aber ihr glaubt nicht, wie oft ich im Interview gehört habe, dass das Bullshit ist. Warum? Weil bei der Arzneimittelprüfung, die man sauber durchführt, ja keine Auslöser rauskommen. Das sind ja keine geprüften Symptome. Das ist die Ursache, ist eine klinische Erfahrung, wo wirken die Mittel, aber in der Prüfung kommt raus, durch eine Schmerzen an dem und dem Ort. Das heißt, ich verschreibe nach dem. Und dann war Phosphor völlig richtig. Aber es hat ja nicht funktioniert. So habe ich ihnen ein Mittel gegeben, in dem Fall Lactelfino. Und das war vor einem Dreivierteljahr. Und das ist deshalb so ein richtiger Angeberfall, weil ich habe ihr einmal Lactelfino und C200 gegeben und alles ist gut seit einem Dreivierteljahr. Das ist nicht zum Angeben, sondern zum Verstehen. Wenn ich jetzt so eine Fälle regelmäßig habe, dann denke ich doch, ich bin der Geilste. Sorry, oder? Da kommt jemand, der ist seit 10 Jahren bei einem Homöopathen, der verschreibt 1000 Mittel, er kriegt es nicht hin, ich frage einmal nach dem Auslöser, gebe Lactelfino, Dreivierteljahr toll, ich denke, und ich verstehe jeden erfolgreichen Homöopathen, der dann denkt, warum fragt denn der Affe nicht nach dem Auslöser? Und das sind diese zwei Punkte, wo ich denke, dass wir einerseits diese Individualität sehr hoch bewerten, was ich super finde, das macht uns selber noch aus. Das ist ja das, was der Patient so schätzt. Wir haben gestern gehört, Kontexteffekt, der Patient in seiner Individualität wahrnehmen. Wo kriegen wir das schon? Das Zweite ist, dass wenn wir gute Homöopathie machen, wir Erfolg haben. Und dann denken wir natürlich, das liegt an dem, weil wir es jetzt so gemacht haben. Aber wir wissen ja alle, und das haben auch alle im Interview gesagt, natürlich laufen nicht alle Fälle so bei mir. Wenn das so wäre und ich hätte eine 100% Erfolgsquote, dann müsstet ihr mir zuhören. So, ne? Und bis dahin haben wir doch die Individualität nicht nur auf der Seite des anderen Tisches. Nicht nur der Patient ist doch individuell, ich doch auch. Und ich kann vielleicht gar nicht die Art und Weise machen, wie irgendjemand hier in dem Raum. Ich kann nur meine Art von Homöopathie machen, so gut ich es halt kann. Und wenn ich einen super Einstieg finde mit dem Patienten über einen Auslöser, darüber damit erkennen und es wirkt, perfekt. Und wenn andere eben 200 Kühe als Patienten haben, dann kann ich ja nicht jedes Mal fragen, du, wie war das, als du damals als Kalb von deiner Mutter getrennt worden bist? Leidest du da noch drunter? War das für dich eine schockierende Geburt? Brauchst du deswegen Lacaninum? I don't know. Das ist ja gar nicht praktisch. Und wenn ich dann da arbeiten müsste, ich wäre gar nicht erfolgreich. Weil ich mir denke, oh, ohne Auslöser kann ich ja nicht verschreiben. So habe ich auch gemerkt, was denn viele gemacht haben, ist, sie haben sich andere Methoden drauf geschafft und haben eigentlich das geschafft, dass sie mit verschiedenen Patienten merken, wenn ich mit dem Auslöser nicht drankomme, dann versuche ich auch was anderes. Und das ist das, was ich gelernt habe, von meinen Interviewpartnern, nämlich zu lernen, wann gibt es auch einen anderen Ansatz und schafft das immer wieder, wenn ich zum Beispiel dann Auslöserverhalten achte und denke, so, geil, Auslöser abgedeckt, Fall läuft null. Ne? Dann drehe ich ihn um und behandle ihn mir smartisch. Ne? Tolle Nosode gegeben, kein Erfolg, drehe ich wieder um, dann gehe ich organotrop rein und mache erstmal, dass ich die Lunge stabilisiere. Die Lunge ist jetzt viel besser, jetzt gucke ich nochmal neu. Ne? Das hat auch nicht funktioniert, jetzt gehe ich konstitutionell rein. Was sind die Key Symptoms, was sind die Leitsymptome von dem Fall? Ne? Und dann drehe ich immer wieder den Fall mit den verschiedenen Methoden, bis ich am Schluss dann auch verschiedene Repertorien daheim habe, wo ich merke, mit dem Synthesis kann ich manche Fälle nicht lösen, mit dem J-Rip kann ich für bestimmte Fälle lösen. Manchmal muss ich aber auch in ganz kleine Vater-Repertorien reinschauen, wo dann einfach nur 3, 4 Mittel stehen, wo ich denke, ja genau das. Und das ist das, was ich gelernt habe, dass wir eben, und deshalb habe ich dieses Bild genommen, dass wir eigentlich ein Orangenschnitzteil von einem größeren sind. Und das ist das, was ich glaube, was wir uns auch beibehalten wollen. Deshalb, ich gebe meinen Appell für den Ende vom Vortrag jetzt schon mal und werde es am Ende nochmal kurz wiederholen. Ich glaube, worauf wir nicht hinarbeiten sollten, ist eine individualistische Gemeinschaft. Ja, wo wir unter einem Ideal alle dasselbe machen müssen. Frau Keller hat es gestern erwähnt, durch diese eidgenössische Prüfung sind wir ein bisschen unbeweglich geworden in der Art, wie wir Schule machen können. Das wäre eine individualistische Gesellschaft, es gibt eine richtige Homöopathie und alle müssen das so machen. Das ist sehr individuell bei Homöopathie, aber es ist nicht das, was wir suchen, sondern da wird es dann immer wieder Rebellen geben, Ausbrecher und dann sind sie irgendwann gezwungen, wie Herr Gorty zum Beispiel, das umzubenennen. Weil sie einfach merken, ich passe nicht in diese kleine Kiste rein, die wir da vorgegeben haben. Und das passt im Prinzip niemand von uns, ehrlich gesagt. Sondern wir brauchen eine Gemeinschaft von Individuen. Ich hoffe, ihr versteht diese Drehung, dass wir uns in unserem Individualismus behalten können, dass wir individuell sein dürfen mit der Art, wie wir praktizieren. Weil das Ziel, da komme ich wieder zurück, ist die Lebenskraft zu stabilisieren. Und ich unterstelle uns allen Homöopathen, von irgendwelchen Homöopathen, die nicht mal einen Ansatz von dem machen, was ich verstehe, bis zu denen, die ganz klassisch nach Hahnemann arbeiten, versuchen wir alle Menschen zu heilen oder zu lindern oder zu begleiten. Und darin haben wir eben diese Gemeinsamkeit und darauf sollten wir uns auch immer wieder berufen und eben nicht das, was wir mit den Patienten machen, immer das Individuelle als besondere, als 153er Symptom hinzustellen und zu sagen, das ist aber der Richtige. Weil jeder einzelne Fall hat ein 135er, 153er Symptom. Jeder Mensch hat etwas Besonderes und jeder Homöopath hat etwas Besonderes und ist in dem auch gleich wertvoll. Es ist kein Unterschied in dem. Ne? So, das ist das, was uns verbindet. Das Zweite, was uns verbindet, ist die Freude, Begeisterung und Leidenschaft. Ich habe jeden Homöopathen, der bei mir im Interview gefragt, warum bist du immer noch Homöopath? Dann kommt immer dieselbe Antwort. Auch da sind wir gemeinsam. Es macht mir so viel Spaß, ich bin immer noch neugierig. Wer hat das gestern gesagt? Der Peter Scheltenleib. Ich bin immer noch neugierig. Er ist fast pensioniert. Und ich merke das auch, wenn mir irgendjemand irgendein neues Buch in die Nase hält. Ich habe in der Vorbereitung auf Frau Bixel, ist sie schon da? Ja, ich habe in der Vorbereitung auf Frau Bixel ihr tolle PDF gelesen, was sie mitgearbeitet hat. Grundkurs der phänomenologischen Homöopathie. Richtig? Genau. Also, ich habe ihr PDF im Internet gefunden, Grundkurs der phänomenologischen Homöopathie. Habe ich gefunden bei der Vorbereitung auf ihren Vortrag nachher und habe gedacht, geil, 70 Seiten Homöopathie, lese ich. So, ne? Weil das einfach extrem gut geschrieben ist, werde ich euch nachher nochmal empfehlen, das zu lesen. Das ist wirklich gut. Und diese Neugier, die habe ich immer noch. Und wenn ich höre, hört euch mal um, jemand, der einen Job hat, wo er nach 12 Jahren immer noch findet, geil. Wie viele Leute haben das? Das ist doch ein Geschenk. Und die Leute, die gar nicht aufhören können zu arbeiten. Ne? Wenn ich den Gehirn aussetze, bis 90, wenn es noch irgendwie geht, mache ich noch 12 Patienten. Ja, wer kann das schon sagen? Das ist doch großartig. Das Zweite, was uns verbindet, oder das Dritte in dem Fall, das Dritte, was uns verbindet, ist der gemeinsame Weg in die Homöopathie über eine persönliche Erfahrung. Das unterstützt uns wieder in diesem Individuellen. Was uns beschäftigt, werde ich ein bisschen kürzer halten. Kann mir jemand sagen, wie die Zeit ist? Ich habe keine Uhr. Wie viel habe ich noch?
2 Stunden.
2 Stunden habe ich noch. Sehr gut. Dann lege ich einen Zahn zu. Nein, wie lange ist
das? Halbstunde.
Halbe Stunde? Wow. Oh, dann rede ich jetzt hier langsam. Ja, hier doch mehr Zeit für Gags, als ich dachte. Sehr gut, okay. Mögt ihr noch?
Ja.
Sehr gut, schön. Jetzt bin ich ein bisschen reingegangen, in was uns beschäftigt. Und das ist jetzt wieder sehr individuell, aber natürlich eine Aufgabe für die Gemeinschaft. Das werdet ihr gleich hören. Weil das, was uns als Homöopathen individuell beschäftigt, beschäftigt auch andere Homöopathen und bietet aber auf die Gemeinschaft von Homöopathen. Das kann ich selber gar nicht. Also, was wir zum Beispiel brauchen, Betreuung im Mentorat N7, ne, dafür braucht es Mentoren. Dafür braucht es eine Gemeinschaft, die das auch trägt, die das organisiert. Ne? Es braucht all das, was wir gestern auch gehört haben, es braucht Verbände, es braucht ODA, es braucht ein Dokument, es braucht all das, dass das überhaupt als Institution stattfinden kann, dass ich nachher eine Mentorausbildung machen kann und nachher Leute im Mentorat betreuen kann. Dafür braucht es eben die große Orange, die ganz vielen Schnitze. Ne? Und mit dem muss ich mich vertragen, wenn ich da jedes Mal Streit habe. Und dann gehe ich an so einen Mentor weiterbilden und ich höre genau dieselbe Scheiße wie 2019. Der unterstützt mich nicht, die machen nicht mit, da kriege ich keine Hilfe. Und die Prüfungsexperte, Und ich denke ja auch, haben wir nichts anderes zu tun als der Mentor weiterbildung, als uns zu beschweren über die anderen. Und da habe ich auch wieder eine Lanze dann für gebrochen und habe gesagt, aber schau doch, wir sind doch jetzt dafür da, nicht uns mit den Experten zu streiten und darüber zu diskutieren. Wir sind doch jetzt für die Leute da, die in den Berufsalltag einsteigen. Dafür brauchen wir doch keinen Prüfungsexperten. Dafür dürfen wir einfach Mentor sein und uns fragen, was brauche ich, als ich damals gestartet bin. Und da habe ich ein bisschen rumgefragt, was brauchen wir, Betreuung im Mentorat. Und das ist sehr einheitlich. Alle suchen eigentlich nach jemandem, mit dem sie sich austauschen können. Und da ist auch wieder, ne, wenn wir zum Beispiel als Gemeinschaft wirklich was anbieten wollen, dann haben wir genau das gemacht, hervorragend. Modul M7 besteht aus Einzel- und Gruppenmentorat. SRI hat das integriert in dieses vierte Jahr und sie haben wahnsinnig Erfolg damit, die Leute eigentlich im Gruppenmentorat plus in der Ausbildung im vierten freiwilligen Jahr zu begleiten. Und sie haben bessere Abschlussquoten im Sinne auch von höhere Leistung als vorher, wo wir eine vierjährige Ausbildung hatten. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Vorher haben wir 4 Jahre Ausbildung gemacht, das war okay oder sehr gut. Ne? Jetzt ist es, weil wir diese Gruppenmentoren mit drin haben und die Studenten im vierten Jahr schon arbeiten und wirklich praktische Erfahrung haben, sind die Erfolge noch besser. Frau Just hat es gestern gesagt, wir brauchen ja praktische Erfahrung als Homöopath. Wir wissen es nicht, als wir angefangen haben, was wir da verschrieben haben. Und was wir heute nach 10 Jahren verschreiben. Wie viel besser das geworden ist durch die praktische Erfahrung und natürlich dann von der praktischen Erfahrung, die folgt. Also was haben die Leute vor uns gemacht? Frau Keller, soll ich erwähnen mal dort, weil ich es einfach weiß, die musste noch ohne praktische Materie Medica von Dr. Just studieren. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich kann ja immer nachschauen. Das kann ich sehr, sehr bequem machen. Ne? Oh ja, komm, höre ich mal eine halbe Stunde nicht zu, steht als im Buch. Also Betreuung brauchen wir, jemand, der für uns da ist. Und das haben wir inzwischen institutionalisiert. Das ist ja fantastisch. Also genau dem Bedürfnis gestillt. Und was braucht es noch in den M7-Betreuung? Braucht es eigentlich ein guter Mentor, der einen bestärkt im Selbstvertrauen. Wie oft ich das höre, ich traue mir das nicht zu, ich schaffe das nicht, ich habe keine Ahnung, was ich verschreiben soll, jetzt gibt es eine Verstimmung, was soll ich jetzt machen, oh, jetzt hat ein Mittel nicht gewirkt, soll ich die Praxis gerade wieder zumachen. Dieser Selbstvertrauenmangel, den wir haben in den jungen Homöopathen, und das ist ja genau das, was wir nachher auch wieder als Gemeinschaft merken, wie wenig Selbstvertrauen wir haben und auch hatten, vielleicht auch zu Recht, in Covid-Zeit einfach hinzustellen und zu sagen, und wir können das. Das fehlt. Ich meine, wie viele Anfangs-Covid-Fälle, jede von den erfahrenen Therapeuten, die durften, hätte 100 pro Anfangs-Covid-Fälle gehabt, wo das noch gar nicht so ein Riesenhype war und hat super Erfolge gehabt mit Prionia, Arsen oder ich hatte Riesenerfolg mit Hustox, bevor ich überhaupt wusste, was ich da behandle. Weil ich habe gemerkt, oh Gott, was ist jetzt das für eine Grippewelle? Und dann stehen wir nicht hin, sondern die einzigen Pressemeldungen sind dann, die EHU ist auch dafür, dass wir uns impfen. Ich denke, super, sehr gut, wir sollen uns ja auch nicht, ne, wie der Dokument gestern gesagt hat, wir dürfen uns auch nicht in die Verschwörerecke bringen lassen und nachher redet keiner mehr mit uns. Aber wir dürfen doch hinstehen und sagen, 5 von 6 Metastudien und die 7. die jetzt gerade rausgekommen ist, ist signifikant positiv und die letzte sogar halb positiv. Das muss jeder ständig wiederholen. Damit wir Selbstvertrauen aus dem ziehen, was wir von der Forschung haben, und nachher, dass wir das auch unseren jungen Kollegen mitgeben, dass die nicht auch wieder anfangen müssen, sich für jedes zu rechtfertigen. Weil jedes Mal, dass ein Patient kommt, ja, also, wissen Sie, ich glaube schon nicht an Homöopathie. Ja. Da muss man sagen, hier lesen Sie diesen Prospekt. Da können Sie sich kurz gefasst über den aktuellen Stand der Forschung informieren. Und dann können wir jetzt richtige Homöopathie machen und uns nicht über das unterhalten. Also das braucht es, eine Selbstvertrauensstärkung. Und das ist wieder cool, weil wir in der Mentorausbildung, ich in meiner Mentorausbildung bei der Oder, habe das gelernt, wie ich das machen kann. Das ist doch fantastisch. Also wir werden wieder auf das hingeschult hin, wie ich die Leute dort im Mentorat unterstützen kann. Und weil wir alle Therapeuten sind, die meisten Mentoren werden das sein oder müssen das sogar sein, haben wir sogar genau diese Patientenführung wieder mit drin. So, ich behandle meine Studenten nicht anders als meine Patienten, mit viel Liebe, mit ständiger Begleitung, mit ständiger Erreichbarkeit und mit dem großen Gewissheit, dass sie es so gut machen, wie sie können. Sie geben im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihr Bestes und das müssen sie ständig hören. Nicht das, was ich mit 2019 gehört habe, der Funke mit der Macher, hat keine richtige Homöopathie. Warum hast du da nicht gefragt? Das bringt gar nichts, außer dass man sich schlecht fühlt. Prüfungsvorbereitung, ne? Das wäre ein großes Thema, was die Leute beschäftigt, gehe ich nicht zu viel drauf ein. Was beschäftigt uns noch? Die persönliche Leben rundherum. Das ist was, was natürlich jetzt die Homöopathiegemeinschaft nicht unbedingt auffangen kann. Aber das ist das, was wir hier wieder sehen, wenn wir nicht online zusammenkommen, sondern offline. Wie schön das tut, die anderen zu sehen. Wie diese Gemeinschaft, dass man merkt, hey, das sind noch andere Homöopathen, die strugglen mit dem genau selben. Aber das ist ja auch für mich schön, wenn ich dann den 10., 20. Einzelmentorat-Thema habe und wieder hört er dieselbe Probleme wie ich. Der denkt, er ist allein. Also auch für diese Gemeinschaften zu sorgen und wie wir uns dann auch gegenseitig unterstützen können. Wir haben zum Beispiel eine Intervisionsgruppe in Chur und in dieser Intervisionsgruppe hat auch Platz für die persönlichen Themen. Also nicht, dass da eine Stunde seine Probleme mit seinem Mann vorjammert, ne? Aber dass er da Gehör findet, die ist nicht Therapie, und dass wir dann mit den Therapeuten auch für ihre Seelsorge sorgen. Ich war zum Beispiel in einer ganz, ganz tollen Sache, die leider nicht mehr gibt, und ich hoffe, dass sie irgendwann wieder kommt, Coaching für Coaches. Ich war dort mit 30 Leuten einmal im Monat von einer, die Coaches coacht, also auch so eine Art Mentor, aber nicht Homöopathie, sondern übergreifend. Und das war so schön zu hören und so zu merken, wo hängen die anderen Therapeuten eigentlich. Also auch das war eine tolle Sache, das könnte man auch noch mehr ins Gruppenmentorat einfügen. Ich mache das am Anfang vom Gruppenmentorat, dass ich immer frage, wo stehst du gerade? Und manchmal sagen sie persönliche Dinge, manchmal sagen sie inhaltliche Dinge und dann kommt auch immer aus der Gruppe ein super Input und ich kriege dann immer jedes Mal, seit ich den Gruppenmentorat mache, irgendeiner der tollen Leute, die dabei sind, schickt mir hinterher eine WhatsApp, oh, das hat mir so gut getan, ich fühle mich jetzt wieder richtig motiviert, ich habe wieder richtig Bock zu lernen oder ich habe wieder richtig Lust oder letztes Mal hatten wir eine Rückmeldung, ne? Oh, was soll ich machen, wenn ich keinen Patienten habe in dem Zeitpunkt, hat mir super Vorschläge, nächstes Mal am Monat kommt sie und sagt, oh, ich habe so viele neue Patienten, es war so gut, dass ich darüber gesprochen habe, plötzlich habe ich ganz viele neue Patienten bekommen, wo wir wieder im Thema sind, was Herr Gorti gestern gesagt hat, von Resonanz. Ja? Wenn ich mir nicht mehr Sorgen mache, ich brauche viele Patienten und was soll ich machen, sondern wir einfach gesagt haben, mach, was dir Spaß macht. Geh ins Wellness-Hotel. Wenn du keine Patienten hast, genieß das doch. Mach dir einen schönen Tag. Dann hast du hochschwingende Energie und wenn dein Patient kommt, bist du bereit. Und ich, oh Gott, es ist keiner gekommen. Dann kommt einer, oh, jetzt muss ich den aber hinkriegen. Das ist ja keine Energie. Was soll der Patient von uns lernen? Nix. Wir, also nicht, dass wir das müssen, aber es wäre doch super, wir wären ein Vorbild. In dem, oder? Also. Ja, dann gibt es halt so andere Sachen, länderspezifische Probleme. Ne? Ich habe ja auch Leute aus Deutschland. Genau. Ich möchte da noch auf was hinaus, was ich hier schnell sagen werde, was später kommt, eigentlich. Aber das ist das so ein bisschen auch. Wir haben uns ja gestern gefragt, warum gibt es eigentlich so wenig, zum Beispiel bei HVS-Mitglieder? Warum gibt es so wenig in den Patientenverbund? Ne? Warum gibt es so wenig Leute, die sich daran machen? Und das ist der andere Punkt, den ich über die Interviews gelernt habe. Wir sind alle bis oben hin voll. Also ich bin voll ausgefüllt, 3 Kinder, Frau, meine Nebentätigkeiten. Als es diesen Wechsel gab im HVS, ist Markus auf mich zugekommen und hat gesagt, du, wir brauchen einen neuen HVS-Vorstand. Hast du nicht Lust? Ich sagte, nein. Einfach nein. Ne? Weil ich habe gar keine Zeit für das. Ne? Und wenn ich mich noch dort engagieren und dort engagieren und dort engagieren würde, dann würde es ja zulasten gehen von meinen Kindern, von meinen Patienten, von meiner eigenen Gesundheit, von meinem persönlichen. So, ich denke auch eben, dieses ins Zentrum stellen des Individuellen kommt halt dann die Gemeinschaft der Homöopathen auch relativ weit am Ende. Ehrlich gesagt. Ne? Und das kann man den Einzelnen dann auch nicht als Vorwurf machen. Und umso lobenswerter all die Leute, die dafür Zeit haben und die Zeit auch nehmen. Ne? Und ich habe meine Zeit halt im Mentorat aufgeopfert, genommen, dort entschieden und nicht in den Prüfungsvorbereitungen, wo ich angefragt worden bin, oder dort oder dort oder dort. Noch ein paar lustige Facts eigentlich, was wir brauchen. Eigentlich brauchen wir jemanden, der uns all den Kram abnimmt, der uns keinen Spaß macht. Das habe ich auch immer wieder gehört. Ne? Ah, wenn ich nur jemanden hätte, der mir die Steuererklärung macht. Ah, wenn ich jemanden hätte, der mir die Rechnung schreibt. Ah, wenn ich jemanden hätte, der mir Patienten organisiert, ne? Wie so eine Art Anstellungspraxis, wo ich einfach nur hinsitzen kann und Homöopathie machen kann. Ich denke, dort wäre ein Aufruf, ne? Wenn die Homöopathie nochmal 20 Jahre gestärkt worden ist, ne? Nach der nächsten erfolgreichen Abstimmung. Und wir dann eigene Spitäler bauen dürfen oder was auch immer, dann braucht es noch viel mehr Anstellungsplätze für Homöopathen, wo sie sich einfach hinsetzen können und nicht noch administrativ und auch noch PR machen. Da müssen sie noch ein Facebook-Konto machen, um dort Patienten zu generieren, sondern sie gehen einfach hin und machen ihren verdammten Job. Auf ihren individuellen Art. Genau, das überspringe ich mal, ne, weil wir brauchen Mentoring, wir brauchen persönliche Gesundheit, wir brauchen Geld. Homöopathie braucht dringend Geld. Nachwuchsförderung brauchen wir. Ne? Verfügbarkeit von Arzneimitteln, verlässliche Bücher, verlässlich geprüfte Arzneimittel. Also wir brauchen einen Haufen Sachen, die ich aus Zeitgründen nicht mehr darauf ein. Ich möchte den Endteil noch so ein bisschen machen fürs mediale Bild-Podcast. Ne? Wer weiß, was das meistgeguckte Homöopathie-Video im deutschsprachigen Raum ist? Wir nehmen mal YouTube. Wer weiß es? Weiß niemand. Sind nicht da. He? Also das meistgeguckte deutschsprachige Video zum Thema Homöopathie ist von unserem geliebten ZDF-Moderator Jan Böhmermann. Und sein toller Beitrag über Homöopathie sind eigentlich alles Nazis. Das ist der meistgeguckte Homöopathie-Video mit 5,3 Millionen Views. Wer kommt dann? Deutschsprachigen Raum betrifft auch uns, da können wir uns nicht rausnehmen, also die Deutschen. Ne? Unsere Schweizer gucken auch dort auf YouTube. Zweite ist Frau Maitai, ne? Die Bundesverdienstkreuz-Tante von MyLab, die mit ihrer Corona-Aufklärung ne, den Bundesverdienstkreuz bekommen hat. Mit 4 Videos, eins schlimmer als das andere, von 2,1 Millionen bis 600.000 Views. Nicht, dass wir das je hinkriegen werden. Wir sind weder Comedians, noch haben wir die breite Fläche, wo wir so viele Leute ans Boot kriegen. Das müssen wir auch nicht. Aber ich habe ein bisschen geguckt. Der erste positive Beitrag zur Homöopathie ist vom Homöopathie Research Institute auf Deutsch mit 50.000 Views. Die meistgegucktesten Videos zum Beispiel, das ist eine absolute Schande. Wie viele Views hat die tollen Videos von Stefan Baumgartner, gibt einige im YouTube. Was ist das meistgeguckte Video von ihm und wie viele Views hat es? Da, wo er den Preis bekommen hat, 900 Views. So eine Schande. Nicht mal wir Homöopathen gucken das. Wie sollen wir medial erfolgreich sein, wenn nicht mal wir uns die Scheiße angucken? Das ist ein 20 Minuten großartiger YouTube-Beitrag, wo er 1a genau das erklärt, was er gestern erklärt hat, und er sogar einen verdammten Preis dafür bekommen. Bist du dir das bei? Wird das geguckt? Und ich meine, das ist in Deutschland gemacht, beim Deutschen, irgendwie bei dem Ärztekongress dort. Also nicht mal die deutschen Ärzte gucken es. Ja, wenn es nicht geguckt wird, sitzen wir eben alle da wie gestern und denken, ach, hab ich noch nie gehört. Nicht, dass wir das müssen, aber irgendwo müssen wir uns besser informieren. Es ist ja alles da. Und das Video ist wie alt? 3 Jahre. Das ist nicht, dass man sagt, ach, da habe ich nichts von gehört. Also auch dort als Gemeinschaft, ne, das ist das, was ich viel mache auf meinen Kanälen. Ich bin auf Twitter, ich bin auf Facebook, ich bin auf Instagram. Ich teile dort genau immer wieder das. Ne. Dann haben wir ein paar andere. Frau Grams kommt glücklicherweise erst bei 25.000 Views. Also auch sie ist nicht so mega groß. Glücklicherweise. Und dann kommen ein paar Kliniker Spinetti zum Beispiel, hat es auf 10.000 Views geschafft, hat aber nur 400 Abonnenten. Also das heißt, die regelmäßig informiert werden, sind auch nur wenige. Also auch wenige unterstützen das und YouTube straft das eiskalt ab. YouTube hat diesen Algorithmus, das interessiert ihn überhaupt nicht, ob wir jetzt die besseren Inhalte machen. Wird das nicht geguckt, gibt es keine Abonnenten, ciao. Und das wird auf Spotify und auf all den anderen Plattformen auch nicht besser laufen. Ne? So im Prinzip könnten wir alle was für die Homöopathie tun, indem jeder sich heute Abend hinsetzt und alle Homöopathie-Kanäle abonniert. Da müsst ihr gar nichts für tun. Gut, bei YouTube muss man einen Account einrichten. Ne? Und so, aber wo ihr schon seid, alle abonnieren, alle Homöopathen, die ihr finden könnt, abonnieren, liken und teilen. Ist ja wurscht. Ja? Wenn das jeden Abend einer 5 Minuten lang macht und ein bisschen was teilt, dann haben wir, wenn das jeder in der Schweiz machen würde, dann würde YouTube den Algorithmus umstellen. So schnell können wir gar nicht gucken. Und wir haben 67%, die das abgeschnitten haben für Komplementärmedizin. Die müssen wir auch dort aktivieren. Die müssen die Videos gucken, mindestens anklicken, dann soll sie im Hintergrund laufen lassen. Ist wurscht. Ja? Jeder von uns sollte ein Kind daheim haben, was nebenbei im Tab laufen hat. Dann klickst du auf die verdammten YouTube-Videos dort, okay? Guck dir Popper schon an, aber nebenbei muss SRI laufen, die Vorträge von Dr. Hughes. Guck sie dir an 13 Mal. Okay. Ich übertreibe ein bisschen, ja. Aber ihr wisst, was ich meine. Was wir eigentlich brauchen, hier kommt jetzt nochmal ein Gag zum Schluss, was wir eigentlich brauchen, ist ein Homöopathie-Comedian. Weil die meistgeklickten Videos, die kommen, ich habe euch jetzt mit den Zahlen nicht gelangweilt, wegen der Zeit, ne? Aber die nächsten Videos, alle bis wir bei 50.000, sind alles Comedian. Ne? Die ganzen Comedian, die sich über Homöopathie lustig machen, nur dieselbe Scheiße machen. Und das gucken dir die Leute. Die echten Leute von der Straße gucken sich lustiger Leute an, die lustige Witze über Homöopathie machen und immer wiederholen, dass wir nicht über den Placebo-Effekt hinauswirken, was offensichtlich nicht stimmt. Und das in den Köpfen drin. Ja. So, was wir dringend brauchen, ist ein lustiger Comedian, der Pro-Homöopathie-Witze macht. Ja, falls ihr einen findet, ne? Kaya Jana oder so, falls jemand einen kennt, soll man ein paar Pro-Homöopathie-Stand-Ups machen. Dann, weil der schafft es, die Views zu kriegen. Wir schaffen es nicht, ne? Mit unseren sehr seriösen Videos. Und ich mache keine. Gut, deshalb nochmal. Mein Appell, ne, auch meine Plattform war nie gedacht für so eine One-Man-Show. Ich weiß, dass das schnell so wirkt, ne, Marvin und sein Podcast. Aber alle wissen es, die schon mal da waren. Es geht nicht um mich in diesem Podcast, es geht um die Homöopathie. So, dort dürfen alle stattfinden. Jeder von euch darf als Interviewgast kommen. Jeder von euch hat etwas zu erzählen. Und aus meiner Sicht braucht es 100 Podcasts und jeden Tag kommen 13 Folgen. Das ist dringend nötig, ne, dass auch alle die Großen merken, wow, da ist Bedarf. Ne. Der wird geschaut. Und da bringen wir uns wieder ein. Da muss man nicht denken, oh, Marvin hat ja schon einen, ne, deshalb mache ich jetzt keinen. Nein, es braucht genau das, weil du stellst es wieder anders dar. Und wenn wir auf jedem dieser YouTube-Kanäle dann 1000 Leute haben, die aber alle Homöopathie schauen, ist das auch ausschlaggebend? Oder wir schaffen es, eine Gemeinschaft von Individualisten hinzukriegen, im positiven Sinne, dass wir einen großen Homöopathie-Podcast nehmen, muss nicht meiner sein, irgendeinen, und alle senden dort. Ja, und dann gibt es einen großen Podcast und jeder macht eine Folge im Monat. Ja, und dann können wir, ja, 15 Mal am Tag senden. Und dann können sich die Patienten ja aussuchen, was sie interessiert. Und dann machen wir den voll, 500.000 Episoden, dann fangen wir wieder von vorne an. Weil nach 3 Jahren haben wir neue Dinge zu sagen. So, deshalb auch das Angebot, jeder, der mit mir zusammenarbeiten möchte, das ist kostenlos. Ihr könnt eine MP3 aufnehmen, sie mir schicken. Dann lade ich sie hoch, ne? Ihr könnt ins Interview kommen, ihr könnt mit mir zusammen an dieser Plattform arbeiten, einen eigenen aufbauen, ihr dürft auch die Videos, die ihr bei mir hochladet, dann noch bei euch hochladen, das spielt gar keine Rolle. Und wenn sie 15 Mal hochgeladen sind, ist völlig wurscht. Ne? Aber wir brauchen auch dort, und das ist jetzt vielleicht heute mein Steckenpferd gewesen, auch dort brauchen wir mehr mediale Präsenz. Und zwar nicht unbedingt eben Videos hochladen, wer ist der beste Homöopath, das interessiert niemanden, sondern dass wir schauen, dass wir Patienten, Studenten, Therapeuten ansprechen, also die Homöopathie Interessierten, dass die wirklich auch zu dem Content kommen, den sie benötigen. Wie viel Zeit?
Noch 7 Minuten hast du ja noch.
Hat jemand Fragen? Ich bin fertig, sonst wiederhole ich mich. Ich hoffe, euch hat der Vortrag gefallen. Gibt es noch Fragen? Möchte jemand was wissen? Oder welche Zahlen? Jetzt sage ich es noch kurz. Mein Podcast, auch ohne anzugeben, geht nicht um das, aber einfach zum Schauen, wie viel Reichweite wir dank Omida auch erreicht haben, sind 300.000 Downloads in diesen 5 Jahren plus 100.000 Downloads auf YouTube, das läuft separat, also 400.000 runtergeladene Folgen in 5 Jahren. Ist jetzt immer noch nicht so, dass ich denke, mit Böhmermann machen wir Konkurrenz, So weit sind wir noch lange nicht. Ne? Aber es gibt den Bedarf, es gibt das Interesse und es gibt bestimmt Leute, die denken, mein Gott, der redet zu viel und auf Hochdeutsch. Und dann macht er ständig Witze, kann der nicht einen seriösen Podcast rausbringen, wo er 10 Minuten einfach nur die Facts bringt. So ein Podcast braucht es genau auch. Ne? Jemand, der einfach 5 Minuten auf den Punkt sagen kann, was er meint. Macht so einen. Ne? Und wenn ihr noch länger denkt, komm, ich rede gerne 3 Stunden mit meinem Interviewpartner, es wird auch da genug geben, wenn ihr es hört. Also deshalb der Aufruf, wenn ihr noch keine Möglichkeit gefunden habt, euch zu engagieren für die Homöopathie, abonniert Santa Croce, Dr. Spinetti, abonniert Andreas Krüger, abonniert SWI-Kanal, abonniert, wen habe ich noch gefunden, Homöopathie-Research-Interviews, teilt das verdammte Video von dem Stefan Baumgartner, please. Ja, das muss in den nächsten Newsletter rein, bei allen Schulen und allen Verbänden. Das muss rein, das gibt es ja auf YouTube, das muss verbreitet werden. Ne? Und eben bringt eure Kinder dazu, einfach der Handy laufen lassen, ne? Und so auf Dauerschleife die Videos zu schauen. Ne? Oder bringt eigene raus und mobilisiert eure Community, weil das ist kostenlos praktisch. Spotify bietet inzwischen an, Podcast kostenlos hochzuarbeiten. Als ich angefangen habe, musste ich 1.000 Franken im Jahr zahlen dafür, dass der Podcast überhaupt erscheint irgendwo. Heute ist es gratis bei Spotify, kann man einen Account machen als Podcast-Artist, kann man einen Podcast anfangen, man kann ein MP3 aufnehmen, hochladen, das ist in 10 Minuten ist das hoch, das ist gar keine Sache mehr. Und das habt ihr hoffentlich gemerkt, ihr seid dann auch kein Konkurrenz mit mir oder irgendeinem Bullshit, sondern wir haben dann gemeinsam an der Lebenskraft und auch wir Homöopathen als Gemeinschaft haben eine Homöopathie-Lebenskraft, in die wir gestärkt werden, auf die ähnlichste, liebevollste, begleitendste Art und auch auf die individuellste Art. Und ich finde diese harmonische Zeit der Fußnoten, wo wir uns gegenseitig immer belehren, Schlauberger Vorträge halten und versuchen, der bessere Homöopath zu sein, das ist vorbei. Das können wir uns nicht mehr leisten. Wir dürfen jetzt als gemeinsame Community liebevoll zueinander stehen, füreinander einstehen und auch wenn der andere Homöopath den größten Murks macht, solange die Lebenskraft steigert, also aus eurer Sicht Murks, ne? Aus eurer Sicht Murks macht, solange die Lebenskraft steigert, sich für die Homöopathie hinstellt, und positive Sachen über das erzählt, was wir tun, und ein Video von Stefan Baumgartner teilt, ist er mein Freund. Und dann unterstütze ich auch ihn. Also alle Leute, die auch Unterstützung von mir wollen, wie mache ich so einen Podcast, welches Mikrofon brauche ich, wie geht das, es gibt alles Gratis-Programme inzwischen dafür. Ihr könnt heute Abend einen Podcast anfangen auszustrahlen. Das ist keine Sache mehr. Dann fangt damit an, und auch wenn ihr nur 10 Folgen macht, ihr müsst ja nicht wie ich 400 Folgen machen, das braucht niemand. Gehört auch niemand. Macht 10 geile Folgen, stellt den Podcast auf Spotify hoch, dann wird der 1.000 Mal gehört und wenn ihr noch 2 Jahre Bock habt, macht ihr nochmal 10 Folgen. Es braucht nicht ein endlos Erscheinen von dem. Ne? Oder wenn ihr mehr videoaffin seid, ist ein bisschen komplizierter, macht ihr YouTube-Videos. 5 Minuten, was ist geil an Homöopathie? Reicht. Also, ich hoffe, ich habe euch auch ein bisschen motiviert, für heute, für den Tag auch vielleicht nochmal anders zuzuhören, auch bei den anderen Vorträgen. Nicht zu denken, das war ja ganz anders, sondern zu hören, wie könnte ich den Fall denn drehen, dass ich mit der Methode vielleicht auf eine Mittel komme, weil das ist unser höchstes Ziel, möglichst viele Patienten im homöopathischen Sinne gesünder zu machen, weil das die beste Werbung für Homöopathie, die wir machen können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ganz einen schönen Tag.